Bring dich mit. Ein Podcast von Sikon Hospitality.
Moin und herzlich willkommen zu Bring dich mit, dem Podcast, in dem wir ganz genau auf die Hospitality-Branche schauen. Denn hier geht es nicht nur um das Thema Hotel, also um rein die schöne Hardware, sondern wir gucken ganz genau auf die Menschen, Ideen, aber auch auf die Entwicklungen, die unsere Branche am Ende des Tages prägen. Wir schauen also ganz genau hinter die Kulissen, entdecken neue Perspektiven und fragen uns, wie können wir gemeinsam gestalten, was als nächstes kommt.
Unser Motto lautet, bring dich mit, denn nur wer sich wirklich einbringt, kann etwas bewegen. Wir sind Minu
und Sarah von der Sikon Hospitality, dem größten Anbieter von Service Apartments und Hotels auf dem Hamburger Markt. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Heute, in unserer allerersten Folge von Bring dich mit, geht es um ein Thema, das wohl jeden in der Hospitality-Branche und durchaus auch privat beschäftigt. Was macht eigentlich einen guten Gastgeber aus und gibt es überhaupt eine universelle Definition dafür? Oder ist der gute Gastgeber so facettenreich und individuell wie die Konzepte der Branche selbst? Um diese Frage zu beantworten, haben wir Jens Stacklies bei uns zu Gast. Er ist Vizepräsident der DEHOGA Hamburg, dem pulsierenden Netzwerk der Hamburger Gastronomie- und Hotelleriebranche. Zudem war er ganze 7 Jahre lang Direktor des Grand Elysée Hamburg und hat jetzt auch im Bereich Wohnen auf Zeit gestartet. Hinzu ist er unter anderem Betreiber der Fisch-Auktionshalle in Hamburg, der Gröninger Privatbrauerei und der Restaurants Schönes Leben. Er ist somit sowohl Experte im Bereich Gastro als auch in der Hotellerie. Jens kennt die Branche also wie kaum ein anderer. Schön, dass du da bist, Jens.
Vielen Dank für die Einladung.
In dieser Folge erwarten euch also ganz viele praxisnahe Tipps, spannende Geschichten aus der Branche und vor allem inspirierende Perspektiven, die nicht nur für Hotel- und Gastroprofis relevant sind, sondern vor allem für all die, die sich vielleicht auch allgemein für urbane Lifestyles, Hospitality und vor allem für die Zukunft des Arbeiten und Wohnens interessieren. Bevor wir aber spannend und stark in unser Hauptinterview starten, wollen wir erstmal das Eis mit dir brechen, Jens. Und dementsprechend bringen wir eine Rubrik wieder zurück, die eigentlich jeder kennt, aber ich glaube, nicht tagtäglich spielt. Und zwar, ich packe meinen Koffer.
Darf ich mal anfangen?
Ja.
Also wenn ich meinen Koffer packe, darf eine Sache auf jeden Fall nicht fehlen. Das ist mein Reisepass. Ich meine, sonst kommt man ja nicht mal los.
Und ich muss definitiv sagen, ich packe immer eine Powerbank mit ein, weil ich tatsächlich die Tendenz habe, auf Urlauben immer alles zu fotografieren. Auch wenn ich mir die Fotos nicht alle immer danach nochmal anschaue, aber ich habe da so einen kleinen Drang. Und vor allem packe ich ja auch viel zu viel ein. Also man weiß ja auch nie, was einen am Ende des Tages erwartet. Aber vor allem interessiert uns aber jetzt gerade, Jens, was du eigentlich einpackst, wenn du spontan auf eine Reise fährst. Was darf bei dir nicht fehlen?
Ja, das kommt immer so ein bisschen auf die Länge drauf an, aber auf jeden Fall nehme ich immer Sportschuhe mit, weil ich gerne laufen gehe. Also ich erkunde Stadt, Plätze, Orte, egal wo ich bin, immer gerne zu Fuß. Das ist für mich immer ganz wichtig, dass ich das dabei habe. Und ich habe immer eine Badehose mit. Das ist für mich ganz wichtig. Wenn ich immer Gelegenheit habe, baden zu gehen, eine Sauna zu benutzen oder sowas, dann mache ich das gerne. Deswegen bin ich da immer ausgestattet. Ansonsten bin ich da relativ unkompliziert und stimme das so ein bisschen auf den Anlass an. Bequeme Kleidung und das war's schon. Also ich bin da eher so ein Sporttaschentyp, der möglichst wenig mitnimmt. Papier habe ich natürlich dabei.
Ja.
Und ich muss immer ein bisschen Bargeld in der Tasche haben, weil mir das immer so ein bisschen Freiheit gibt, trotz Kreditkarte.
Ja, das fällt mir ja immer wieder ein. Also mir fehlt ja immer das Bargeld. Und genau dann brauchst du es halt immer, genau, wenn du es nicht dabei,
ja,
hast.
Ja, genau.
Ja, aber cool. Ich würde sagen, dann sind unsere Koffer gepackt und wir sind bereit für unsere Abenteuer.
Genau, ich denke, die Reise kann starten.
Cool. Dann fangen wir direkt an mit unserer ersten Frage. Was macht eigentlich einen guten Gastgeber aus und gibt es sowas wie eine allgemeingültige Definition dafür? Oder würdest du sagen, Jens, das hängt vom Kontext ab?
Also sicherlich spielt der Kontext eine Rolle, aber das Entscheidende ist eigentlich immer, behandle den Gast so, wie du gerne selber behandelt werden möchtest. Das finde ich immer so als Basis das Entscheidende. Und Freundlichkeit und Lächeln kostet nichts. Das ist das Einfachste, was man machen kann. Einfach freundlich sein. Egal, selbst wenn man einen schlechten Tag hat, schlecht aufgestanden ist, schlecht geschlafen hat und so weiter. Wir sind Gastgeber und das verpflichtet einfach, finde ich, freundlich zu sein, freundlich zu bleiben. Das ist das Entscheidende. Da geht alles mit los.
Und wenn wir über Gastfreundschaft sprechen, da treffen wir ja teilweise auch zwei Welten aufeinander. Wir haben ja auf der einen Seite immer teilweise klare Service- und Qualitätsstandards. Also wenn ich so zum Beispiel auch an den DEHOGA-Verband denke, die halt auch Struktur und Orientierung geben sollen. Aber auf der anderen Seite haben wir dann ja auch zum Teil Aspekte, die man vielleicht nicht direkt messen kann. Also wie Empathie, Authentizität, kleines Lächeln nebenbei und Herzlichkeit. Würdest du sagen, dass es da entweder bei den Standards liegt, die den Unterschied machen, oder eher bei der Persönlichkeit? Denkst du, das lässt sich irgendwie vereinen? Und wenn du sagst ja, inwiefern?
Ja, ich glaube eher, dass es also ist immer schon eine Persönlichkeitssache ist. Liegt natürlich am Standard. Ich sag mal, wenn du in vier Jahreszeiten essen gehst, ist das ein anderer Standard. Brauchen wir uns nichts vormachen. Aber ich glaube, es hat sich dahingehend positiv verändert, dass wir viel unkomplizierter geworden sind. Früher war das so ganz wichtig, links, rechts, vorne, hinten. Kann man machen. Ist aber gar nicht mehr so wichtig, auch bei vielen Gästen, die viel Geld für gutes Essen oder Trinken oder Übernachten ausgeben. Da ist diese Herzlichkeit, die es angenommen fühlen, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Also die Wärme im Gastgebersein, das ist der entscheidende Faktor. Und das muss eine Persönlichkeit haben und auch leben. Und wenn sie sich da nicht mit wohlfühlen, können sie in unserer Branche, glaube ich, nicht so gut arbeiten und so erfolgreich sein, wie sie gerne möchten.
Das heißt, Standards können eine gute Basis sozusagen bilden, genau. Aber am Ende des Tages den entscheidenden Effekt hat dann definitiv die Persönlichkeit, die auf jeden Fall
absolut
rüberkommen sollte.
Ja. Und da muss unsere Branche eben immer dran arbeiten, dass wir genau die Personen finden, die sich dann für unsere Branche entscheiden. Aber das machen ja viele auch, die testen das und kommen dann an. Wir haben ja ganz viele Quereinsteiger mittlerweile auch. Das werden ja immer mehr. Das ist ein entscheidender Faktor. Und da sind genau diese Persönlichkeiten, die wir eigentlich brauchen.
Mhm. Würdest du dann aber sagen, dass es in allen Bereichen der Hospitality das gleiche Verständnis von gutem Service gibt? Oder spielen Aspekte jetzt wie Persönlichkeit, Individualität oder Direktheit oder so unterschiedlich große Rollen, wenn man jetzt verschiedene Bereiche der Hospitality wie Gastro oder Hotellerie betrachtet?
Ja, Hotellerie ist immer noch ein bisschen Übernachtung. Das hat noch so ein bisschen mit, ja, also man kommt nach Hause, schläft dort, ist eingeladen. Das hat immer noch so ein bisschen Mehrwert, glaube ich. Das Gastgebersein bei in der Gastronomie, bei Veranstaltungen oder im Restaurant, das ist ja eine Momentaufnahme, das ist eine gewisse Zeit, die ich den Gast versorge, da bin ich Gastgeber, das kommt auf das Gastronomiekonzept an. Es gibt eben dieses Thema, die wir alle brauchen, die Schnellversorger, da muss es schnell sein, es muss unkompliziert sein, da, ne, mache ich eine Mittagspause, komme ich abends essen, das spielt eine große Rolle und der Anlass ist immer ganz schön. Ich schaue mal bei unseren Reservierungen gerne einmal so durch, ist dann Geburtstag dabei oder warum sind die da? Ne? Manchmal sind sie einfach nur da, weil die Familie sich trifft, dann sind sie da, weil vielleicht der Besuch aus Australien da ist. Das finde ich ist immer ganz wichtig zu wissen, weil das auch so eine kleine Verpflichtung ist, so ein bisschen Marke zu machen und sich zu zeigen. Das ist eine Riesenchance für Gastgeber zu sein.
Ne? Ja. Also würdest du schon sagen, dass in der Gastronomie das noch persönlicher und individueller und direkter ist als in der Hotellerie und es da dann eher noch mehr Strukturen und klare Linien gibt?
Ja, ich glaube schon. Also bei der Übernachtung kommt ja immer drauf an, checke ich ein, übernachte, fühle mich wohl, wunderbar, je nach Produkt, Hotel, Anlass, Messebesuch oder nicht, das ist ja ganz unterschiedlich. Aber wenn ich zusammenkomme mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit meinen Geschäftspartnern, gerade Geschäftspartner, ein Riesenthema, haben wir gerade übrigens bei uns auch so ein bisschen Gespräch gemacht, wann störe ich an so einem Tisch? Nicht? Also ich habe so ein gewisses Feeling, das musst du haben. Das ist ganz entscheidend, wenn du siehst, die unterhalten sich angeregt und jetzt sind sie zwar fertig mit dem Essen, aber dann würde ich nie dazwischen grätschen, sondern lass das Gespräch zu Ende gehen und sehe zu, haben die ihr Ziel so weit erreicht, wie sie es wollten? Und dann kann ich stören und sagen, Mensch, darf ich mal kurz abräumen oder darf ich noch mal einen Wein ausgeben oder darf ich irgendwie den Service weiter begleiten? Das ist eine ganz sensible Geschichte. Nicht? Das ist übrigens in vielen Bereichen, wenn sie essen gehen, ganz wichtig. Auch wenn Partner zusammenkommen, Familien zusammenkommen. Dieses Gesprächsunterbrechen finde ich immer ganz unangenehm, ich persönlich. Mhm. Da muss so ein bisschen Feeling schon dabei sein. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, gerade bei Geschäftsgesprächen.
Ja, auf jeden Fall. Oder auch am Ende des Tages, was du für ein Feedback bekommst. Das kann ja am Ende des Tages wirklich den Unterschied machen. Man war mit einem zufrieden und dann stört man gerade in dem Moment, wo es halt einfach nicht passt. Und dann heißt es gleich, es war alles schrecklich.
Ja, genau.
Und, man selber denkt sich so, okay.
Ja, eigentlich war es gut. Ne?
Ja.
Also die Leistung ist immer das Gesamtpaket. Ne? Ja. Von der Qualität, die auf dem Teller ist natürlich, von der Ausstattung, von dem Raum. Aber dieses Gefühl, das der Gast bekommt, der hat mich verstanden, der lässt mich jetzt gerade in Ruhe. Ich kann mein Geschäft abwickeln. Ich kann mit dem Partner das verhandeln, was ich möchte. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Wann darf ich stören? Nicht? Mhm. Wann ist der Moment, einen stillen, sauberen, coolen Service zu machen?
Das stimmt, ja. Ein weiteres Thema, was, glaube ich, auch gar nicht mehr wegzudenken ist und was sich super schnell entwickelt, ist ja das Thema Technologie. Digital everywhere, würde ich sagen. Ja. Also von digitalen Tools, da gibt es ja auch schon wirklich unendlich viele, die unter anderem ja auch den Alltag erleichtern können. Aber wenn wir jetzt das Ganze ummünzen auf das Thema Gastgebertum, würdest du sagen, dass zum Beispiel digitale Tools oder die zunehmende Digitalisierung irgendwo vielleicht die wirkliche klassische Gastfreundschaft ersetzen kann, könnte in den nächsten Jahren? Oder sagst du, nee, menschliche Nähe ist am Ende genau das, was unersetzlich bleibt? Und wie integrierst du eigentlich Technologie in deinen Alltag, beziehungsweise ja auch in die ganzen Betriebe und in das ganze Unternehmertum, was du betreibst?
Ja, es gibt natürlich ganz viele Hilfsmittel, nicht? Also das ganze KI-Thema, was auf uns zukommt. Dienstplangestaltung ist natürlich so ein Thema, was eigentlich im Moment alle nutzen. Ja. Stellst du rein, gehst auf deine App, äußerst deine Wünsche, kannst dich abstimmen, geht schneller, ist unkomplizierter, ist aber auch unverbindlicher. Mhm. Es ist leichter, auf einem Dienstplan per App zu sagen, oh, ich fühle mich heute nicht, ich bleibe zu Hause, als den Chef anzurufen und zu sagen, also irgendwie ist mir komisch. Und dann wird vielleicht auch nochmal nachgefragt. Es gibt ja unterschiedliche Aspekte auch in den Bereichen, das darf man nicht unterschätzen. Also es wird auf jeden Fall, ich glaube, uns einiges erleichtern, Reservierungssysteme, Checklisten, ganze Betriebsabläufe lassen sich viel besser erfassen. Die ganzen bürokratischen Auflagen, die wir haben, die können wir wahrscheinlich später noch viel besser in Tools bringen. Wobei ich ja immer noch auf Entbürokratisierung warte. Mm. Da wird nichts passieren, da bin ich relativ ohne Hoffnung, muss ich ehrlich sagen. Aber dieser menschliche Aspekt, glaube ich, der wird immer noch bei uns eine ganz große Rolle spielen. Und ich glaube, er wird in den nächsten 10, 20 Jahren sogar noch viel wichtiger werden, als wir jetzt so eigentlich für uns wahrnehmen. Es gibt natürlich diese Versorgungsgeschichten, Messe, da geht das schnell, das ist unkompliziert. Da habe ich meinen Schrank, da nehme ich was raus, das kann gezählt werden, registriert werden und so weiter. Da gibt es die unterschiedlichsten Systeme nachher. Es gibt ja auch diese Kochroboter schon, alles wunderbar. Ich weiß immer nicht, ob, wenn ich mit meiner Frau essen gehe, ob ich vom Kochroboter bekocht werden möchte. Das ist eine Geschmackssache, das macht alles sich toll entwickeln nachher. Aber so ein Gerät muss wieder betreut werden, es muss gereinigt werden, es muss gewartet werden. Wir wissen alles, was es heute kostet, wenn Sie heute eine Kaffeemaschine nehmen, die hat früher, ich weiß mal, 3.000, 4.000 Euro gekostet, ich bin ja schon ein bisschen länger im Geschäft, heute kostet sie 16.000 und 18.000 und 20.000, Sie können ja sich fast ein Auto dafür, kannst du ja fast kaufen, das ist schon Wahnsinn. Dann die Wartung dazu, der Vertrag, das spezielle Reinigungsmittel, was du nur benutzen darfst und. Also es wird auch nicht viel einfacher, es werden, glaube ich, auch ein paar Dinge deutlich komplizierter dadurch. Das Maß der Dinge, das wird das Entscheidende sein, aber das werden die nächsten 10 Jahre zeigen, was ist wirklich für uns praktikabel und wichtig. Eins wird immer bleiben, das Lächeln kommt nicht von irgendwoher, sondern es kommt von dem Menschen, der mit dir spricht, der dich betreut, der für dich da ist. Und das schafft Vertrauen. Eine Tiefgarage ist immer ein tolles Beispiel. Ich bin immer, wenn wir in die Hotels fahren, Tiefgarage, ich freue mich immer, wenn ich so eine Tiefgarage habe. Wir waren neulich in Frankfurt, große Tiefgarage, da saß ein Mensch. Das ist toll, das gibt dir ein Gefühl von Sicherheit und auch mein Chip verloren oder das Ticket und ne, also diese ganzen Themen, das ist schon so eine Mischung, die es geben wird.
Ich sehe das aber genauso, gerade bei dem Thema Parkhaus, muss ich schon sagen. Also wie oft bin ich irgendwo reingefahren, wo ich dann vor allem in anderen Städten, wo ich dann tatsächlich das Problem hatte, rauszukommen. Dann denke ich, okay, wen kontaktiere ich dann jetzt? Und das ist wie beim Fahrstuhl. Genau. Du kontaktierst, dann drückst den Knopf und dann wartest du. Und du wartest. Und irgendwie auch jedes Mal, wenn ich am Hauptbahnhof da an dem Parkhaus parke, denke ich mir, Gott sei Dank sitzen hier Leute, weil man weiß ja nie, was passiert.
Ja, war keine große Freude.
Nee, auf gar keinen Fall. Naja. Was uns aber nochmal interessieren würde, also jetzt kommen wir auch noch ein bisschen stärker zu dem Thema Wohnen auf Zeit. Ja. Es gibt ja diverse Hospitality-Konzepte, die ja schon alles durchdigitalisieren. Also die stellen quasi die Hardware zur Verfügung, deine 4 Wände, dein Zimmer und da gibt es aber keinen vor Ort, so wie im Parkhaus jetzt.
Ja.
Und dann kannst du alles digital abwickeln, geht super schnell und hast quasi die Räumlichkeit für dich. Könnte man aber sagen, dass solche Anbieter, wie zum Beispiel dann ein Lime Home, die ja sowas zur Verfügung stellen, könnte man die schon Leistung quasi als Gastgeber betiteln oder fehlt da am Ende des Tages doch irgendwo der persönliche Touch?
Also es ist eine ganz andere Form von Gastgeber sein, wenn man, da stelle ich eine Höhle zur Verfügung, nicht? Das muss man so sehen. Also wir machen das ja bei uns so, dass wir die paar Apartments, die wir jetzt haben, wir sind im Speckgürtel unterwegs, natürlich so dieses digitale Einchecken finde ich wunderbar, schlüssellos, das sind ja alles praktische Dinge, kein Schlüssel wird mehr verloren, ist eine Karte weg, drucke ich eine neue aus oder brauche er 5, kriegt er 5, also das hat ja alles enorme Vorteile, das sieht man ja auch in den Hotels, wie oft verlege ich meine Karte und habe die dann doch wieder irgendwo und ja, dann kriegst du eine neue, das ist überhaupt nicht das Thema, aber wir machen das so, dass wir 14-tägig auch gerne die Apartments und das Wohnen auf Zeit einmal durchschauen. Wir reinigen einmal, machen frische Bettwäsche hin. Das hat viele Vorteile. Die Menschen sind unterschiedlich und sie benehmen sich unterschiedlich. Und auch diese Kontrolle, das muss stattfinden, nicht? Das muss ja auch noch ästhetisch sein. Also nur einfach so einchecken. Es gibt so Zimmer, da gehe ich dann auch wieder raus und sage, ich gerne ein anderes Zimmer. Ne? Also ganz so einfach ist das auch nicht.
Ja, oder man hat dann halt Gäste teilweise wie mich manchmal, die halt sagen, okay, ich gehe in das Zimmer, gefällt mir nicht, könnte ich nochmal ein anderes sehen oder das und das stört mich und das kannst du natürlich in solchen Konzepten dann
das erledigt, genau. Genau. Also das Individuelle geht verloren, das ist eine reine Übernachtung, ne? Das kommt immer drauf an, also Handwerker erledigt sein Geschäft, der will schlafen, fährt morgens wieder los, meistens frühstücken die gar nicht, wenn man jetzt so in diesen Bereich geht, da habe ich Bekannte, die machen das, das ist völlig unkompliziert, da passiert nicht viel. Aber trotzdem, wenn wir also längere, wir machen so ab einem halben Jahr, 3 Monaten bis zum halben Jahr Wohnen auf Zeit. Und da ist das schon gut, ne? Dieser Kontakt und diese Kontrolle, das macht schon Sinn. Für beide Seiten einfach, ne? Und für den Nachfolger vor allem.
Ja, man könnte ja auch vielleicht sagen, dass solche Konzepte dann eher so Gastgeber-light sind.
Ja, kann man sagen. Ja.
Finde ich, ist ein guter Titel. Wir haben jetzt ja schon oft angesprochen, dass es so die kleinen Gesten sind, dieses Persönliche, dieses gewisse. Dieser Blick aufs Detail, der den Unterschied macht. Gibt es denn für dich so konkrete Momente oder Beispiele, wo du sagst, genau das ist wahre Gastfreundschaft oder das bleibt dem Gast hängen oder das habe ich letzte Woche erlebt, wo ich dachte, boah, das ist cool, das war ein richtig guter Gastgeber.
Ja, es gibt...
Du kannst ruhig sagen, wir.
Ja, also wir, ja. Also, wir haben da wirklich unterschiedliche Erlebnisse. Ich sag mal, bei uns war ein nettes Beispiel, kam eine tolle Hochzeit, ganz Haus gemietet. Wir haben ja noch so einen ganz sehr schönen alten Landgasthof, 550 Jahre alt in Neuendeich, also Haseldorfer Marsch, vor 10 Jahren gekauft und ausgebaut. Und das ist eine ganz tolle Hochzeitslocation. Da treffen sich also ganz viele Menschen und heiraten. Das macht große Freude. Und da kommt die Schwiegermutter an mit der Riesentorte und stolperte in den Betrieb rein und die Torte war zerstört.
Oh,
jetzt haben wir aber Gott sei Dank einen Konditormeister bei uns beschäftigt, der auch Küchenchef ist. Also das passte natürlich und der hat dann in Windeseile eine neue Torte gezaubert.
Wow.
Das ist natürlich sensationell. Oder was ganz häufig ist, neulich hatten wir mal eine Veranstaltung, Tagung, dann fällt die ganze Technik aus, dann ist kein Techniker da. Das sind so ganz kleine, banale Dinge. Wenn so ein Techniker sofort zur Verfügung ist, gerade bei Konferenzen, Sitzungen, ne, die ich dann auch selber, wo ich selber eingeladen bin, das ist so wichtig, dass das dann alles weitergeht. Das sind so Serviceleistungen, die musst du einfach machen, die kann kein anderer haben. Da muss ein Mensch kommen, der sagt, ich kriege das Problem für sie gelöst. Das haben wir ganz oft im Catering-Bereich. Das wissen auch unsere ganzen Mitarbeiter im Event-Bereich. Hat einer ein Problem, fehlt irgendwas, beruhigen. Wir kriegen das Thema hin, wir werden das irgendwie lösen. Das ist das Entscheidende. Der will nicht wissen, was nicht geht. Wir wollen immer nur wissen, was geht. Und dann gucken wir die beste Lösung. Und das muss eigentlich so das Ziel aller Dinge sein. Wie kriegen wir das irgendwie gelöst, zufrieden? Wenn nicht auf den Weg, dann eben auf dem anderen. Und viele Wege führen nach Rom. Manchmal ist es viel einfacher, als wir denken. Nicht? Wir machen immer so ein Riesenproblem aus irgendeinem Problem.
Ja, das stimmt.
Und
ja,
das brauchen wir eigentlich gar nicht, sondern lass uns da nicht drüber diskutieren, was für ein Problem das ist. Sondern guck lieber danach, wie können wir das anpacken und lösen? Für alle Seiten, ne? Sodass wir alle zufrieden sind.
Das stimmt aber schon. Also wie oft hat man bei diversen Problemen, die man hat, es muss ja gar nicht mal mehr Hospitality sein. Also ob du jetzt im Einzelhandel zum Beispiel bist.
Völlig egal.
Oder, keine Ahnung, über online was bestellst und einfach Hilfe brauchst, wird dir ja erstmal nur gesagt, was eigentlich gar nicht geht. Und ich denke mir, okay, kommen wir dann irgendwann zu dem Punkt, was eigentlich wirklich geht?
Ja, was muss ich jetzt tatsächlich tun?
Also was soll ich jetzt tun? Also ich kann auch gerne helfen.
Ja, wie kann ich das lösen? Ne?
Ja.
Das ist das Thema,
Vielleicht auch um die Ecke denken, ne?
Ja, genau.
Zum Beispiel. Wir beide hier sind ja bei der Sikon Hospitality quasi aus dem Marketing und im Marketing misst man ja sehr gerne seine Sachen. Also sollte man auch vor allen Dingen, um zu gucken, dass das, was man tut, ja am Ende des Tages auch einen gewissen Erfolg erzielt. Würdest du sagen, dass man Gastgeber sein eventuell messen kann oder bleibt das am Ende wirklich eine reine Gefühlssache? Und wenn man es messen kann, was würdest du da für Indikatoren quasi hinzuziehen?
Also die ganze Bandbreite von Social Media, egal was man jetzt nimmt. Kann man unterschiedlicher Meinung sein, das eine ist gut, das andere ist schlecht, das eine ist ganz anonym. Ne? Und direkt wird dir das dann nie einer sagen, aber schreiben tut das dann und so. Das ist ja,
3 Monate später.
Ja, ja, genau. Das ist ja so das Thema. Aber das ist natürlich ein Riesengradmesser, das darf man nicht unterschätzen. Einerseits haben wir einen Missbrauch, weil feige Menschen einfach hinterher irgendwie dämlich nachtreten und ihr Problem gar nicht gesagt haben, also konnte ich es auch nicht lösen. Das spielt ja eine große Rolle. Aber unterm Strich ist da schon eine starke Bewertung drin. Also die netten und echten Ehrlichen, die sagen ja wirklich, das war toll, das hat mir geholfen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, das war alles prima. Oder es gibt, das haben wir ganz oft und das werten wir natürlich sehr gut aus, das macht unser Sohn Felix. Der guckt dann genau, also das hat ganz toll alles geklappt, aber da sind so 2, 3 Dinge, die haben uns nicht so gut gefallen, die wollten wir ihnen gerne sagen. Und das ist ja die größte Wertschätzung, die wir kriegen können, wenn uns ein Kunde sagt, es war toll bei euch, aber ich habe noch 2, 3 Kritikpunkte, und die ich als Verbesserungsvorschläge sehe. Habt ihr das mal so oder so überlegt? Also das müssen wir schon messen und auswerten. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ich glaube, das spielt eine große Rolle und hilft uns einfach auch, die Zukunft weiter zu gestalten. Wir fragen ja auch Gäste ganz offensiv nach, wenn wir sehen, das sind Gäste, so mit denen kannst du auch mal reden und da kriegst du was raus. Jeder will das ja auch nicht. Aber wenn wir dann die Gelegenheit haben und sehen, Mensch, das sind Menschen, die treten mit uns in die Kommunikation, dann nutze ich das natürlich sofort. Nicht? Das ist optimal.
Das heißt quasi, Gästefeedback ist bei euch sozusagen, oder ja, wie es auch, glaube ich, für jeden sein sollte, gerade der absolut diverse Sachen betreibt, ja, das A und O. Und habt ihr auch für euch interne KPIs, sage ich jetzt mal, wo ihr sagt, das sind so unsere Ziele jetzt und daran wollen wir uns messen, damit man sich dann irgendwie etwas orientiert, oder sagst du, nee, wir wollen genau die Emotionen der Gäste festhalten und das Gästefeedback ist bei uns wirklich das Allerwichtigste?
Also so sehen wir das eigentlich. Das Gästefeedback ist für uns eigentlich so ein Gradmesser aller Dinge. Und das sammeln wir, und dafür haben wir dann eben auch unsere Meetings, wo wir uns dann wieder zusammensetzen und sagen, pass auf, das sind so 3 Dinge oder 4, die immer wieder auftreten, da ist irgendwas verkehrt bei uns, das läuft nicht in die richtige Richtung. Da müssen wir einsteigen, nicht? Und das werten wir sehr wohl aus und das verarbeiten wir dann auch direkt in unmittelbaren Gesprächen, in kleinen Teams. Wir sind ja immer kleine Einheiten, das macht das auch relativ schnell und unkompliziert, dass wir immer mit den Teams zusammenkommen, die es betrifft. Also wir machen nicht so ein großes Ganze, jetzt kommen wir alle zusammen und erzählen die große Geschichte, hört sowieso keiner zu, sondern es muss da sein, wo es anfällt. Das ist das Entscheidende. Ne? Das sehen wir in der Politik, wir haben uns alle lieb, das ist schön, aber es langt nicht. Ne? Also wir müssen schon sagen, das ist euer Problem und die Probleme sind ja tatsächlich unterschiedlich. Ich habe andere Gäste in der Gröninger Brauerei zum Beispiel als im Schönes Leben auf dem Land. Oder wenn ich die großen Caterings, da richtige aufwendige Produktionen habe, sind das eine ganz andere Sensibilität, ganz anderer Wunsch vom Gast und vom Kunden. Ne? Mit Agenturen und mit wem wir da alles zusammenarbeiten. Und das müssen wir aufnehmen und da müssen wir auch sofort reagieren und daraus lernen, damit wir eben fit für die Zukunft sind. Ne? Und das kann eben dieser USP sein, das uns unterscheidet. Es gibt nichts Wertvolleres als einen zufriedenen Kunden. Das ist die beste Werbung, das beste Marketing, was wir haben. Das andere müssen wir alles begleiten, müssen präsent sein, weiß ich alles. Aber ein zufriedener Gast, der sagte, das war eine coole Nummer. Das ist ja die alte Regel. Ne? War ja jemand unzufrieden, erzählt er das 500 Mal.
Richtig.
War er zufrieden, sagt er 3 Mal. Ich so, tolle Nummer, kann ich empfehlen, prima, toller Laden, nett. Aber umso mehr müssen wir uns um die kümmern. Nicht?
Also, das stimmt. Und ausschlaggebend könnte natürlich dahingehend auch sein, dass man wirklich zuhört. Weil das können, genau, ja die wenigsten zuhören, sondern man tut vielleicht ab und zu auch so, nur ob man richtig zugehört, sagt ja. Und am Ende des Tages setzt man doch nicht gewisse Dinge um, weil das wollen ja die Gäste meistens, einfach nur verstanden werden.
Genau, und dann sind eben viele auch, und das darf ein guter Gastgeber eben auch nicht sein, er darf nicht beleidigt sein, wenn ein Kunde was sagt. Und wir müssen das natürlich auch differenzieren, dafür haben wir natürlich Betriebsleiter und Chefs, die dann auch mal sagen, also mit dem Gast muss ich jetzt mal reden, es gibt ja auch sehr unsachliche Gäste, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, da kann man aber auch wirklich mal sagen, Entschuldigung, jetzt ist aber auch gut, ne? Also wir haben das Thema verstanden, vielen Dank, aber Sie werden jetzt persönlich und das brauche ich auch nicht, ne? Also da muss man schon so ein Gradmesser haben. Ne?
Und da kommt die Emotion wieder ins Spiel.
Genau. Ja. Aber das Zuhören ist ein ganz entscheidender Faktor, da kann man ganz viel rausziehen.
Mhm. Du bist ja sehr tief im Gastgebertum verwurzelt. Nimmst du da auch automatisch irgendwie was mit nach Hause und bist du auch privat gerne Gastgeber? Und gibt es dann auch so Dinge, die du aus deinem Beruflichen irgendwie im Alltag übernimmst?
Ja, also
ich stempel also, mich jeden Tag ein.
Ja. Ja, ja. Ein- und Auschecken machen wir also nicht.
Wenn du jetzt irgendwie Bekannte zum Essen einlädst, also gibt es da irgendwie Punkte, wo du dann sagst, so das ist dann auch zu Hause extrem wichtig und da lege ich Wert drauf?
Ja, also ist für uns alles wichtig. Ist manchmal auch ein bisschen anstrengend, aber wir machen das unwahrscheinlich gerne. Also meine Frau und ich, wir sind gerne Gastgeber. Wir haben auch oft Besuch und Freunde und Familie bei uns. Wir kochen immer alle zusammen auch. Wir essen zusammen und das muss natürlich auch immer schön sein. Ne? Also wir essen lieber weniger, aber dafür schön und lassen uns dann auch Zeit dabei. Ne? Und das geht natürlich dann immer mit Vorspeisen los und so weiter. Dann gibt es auch ein Gläschen dazu, wie sich das gehört. Und dann wird gegessen und das kann auch oft sehr lange dauern. Und es ist natürlich für uns immer nicht so ganz einfach, wenn wir irgendwo essen gehen oder mal Urlaub machen, dann dauert das immer ein bisschen, bis wir runterkommen. Und sagen, Mensch, jetzt stört mich das wieder oder ich habe das gerade gesehen. Ich sage, lass das sein. Ne? Also da sind wir so ähnlich, da tauschen wir uns immer aus. Ich sage, das geht uns hier gar nichts an, wir fühlen uns wohl und fertig, lass das laufen. Also man muss dann erstmal so 3-4 Tage runterkommen und loszulassen, weil so ein paar Dinge sind, das ist so im Fleisch und Blut, das stört dich einfach. Ne? Also ist ganz komisch, aber so nach 3-4 Tagen fällt das dann ab und dann sagt man, okay, dann ist das so. Ne?
Sehr gut. Und wir sind ja hier im wunderschönen Hamburg. Viele verbinden ja Hamburg vor allem mit dem Hafen, Kanäle, Alster Stadtpark. Aber jetzt war ich auch vor kurzem beim Hamburger Tourismustag. Da fiel ja auch des Öfteren Franzbrötchen, Fischbrötchen, ja. Also die klassischen Dinge. Jens, welche Rolle würdest du sagen, spielt die Stadt eigentlich allgemein für die Art und Weise, wie Gastfreundschaft hier gelebt wird? Mhm.
Also ich glaube, Hamburg ist ja, haben wir jetzt gerade wieder gehört, eine der glücklichsten Menschen leben in Hamburg. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Yippie-yay-yay, das liegt ja auch an uns Gastgebern, will ich mal sagen. An uns Hoteliers und um die Menschen, die Gäste, die hierher kommen, umsorgen und die hier wohnen und so, die fühlen sich ja wohl. Also anscheinend machen wir viele Dinge richtig. Das ist schon ein toller Faktor. Uns wurde ja immer unterstellt, wir sind zu kühl und dies und das. Also mir ist es lieber, ich brauche mal 1-2 Tage, bis ich jemanden kennenlerne, bevor ich dem gleich um den Hals falle. Also ich habe da schon gerne so ein bisschen Aufbau, sag ich mal. Und dann kann man auch sehen, ist das echt oder nicht. Und ich glaube, dass wir echte Gastgeber sind hier in Hamburg. Und auch das macht das vielleicht auch aus, dass wir es dann ehrlich meinen und sagen, Mensch, schön, dass du da bist. Ne? So. Und das ist im Gesamtpaket hat sich das toll entwickelt, glaube ich. Hamburg ist super aufgestellt. Wir haben auch eine riesige gastronomische Vielfalt. Wir haben ja Hotellerie, das hört ja gar nicht mehr auf im Moment. Das geht ja immer weiter. 2 Sterne, 3 Sterne, 4 Sterne und so weiter. Jetzt das riesen Westfield Center, das muss man sehen. Das wurde ja auch erst geungt, wie schwer das ist. Das werden wir jetzt erst sehen, wie sich das entwickelt, ob das insgesamt mehr bringt. Aber es tut, glaube ich, der Stadt insgesamt gut, dass das alles so zusammenwächst. Und wir haben ja eine gigantische Mischung aus Hafen und Wasser und Bäumen und Pflanzen und Grün und also eine unwahrscheinlich lebenswerte Stadt. Aber wir müssen jetzt wirklich auch ein bisschen aufpassen, dass die Gastronomie weiterhin Gastgeber sein kann. Denn manchmal habe ich wenig Zeit, mich um meine Gäste zu kümmern, weil ich nur noch mit irgendwelchen Behördenauflagen und sonst was beschäftigt bin. Und das kann nachher ein Problem werden. Und wir dürfen nicht die Lust verlieren am Gastgeber sein. Das ist so die größte Gefahr, die ich im Moment sehe, weil so viel auf einen einstürzt, dass man sagt, also irgendwie, warum soll ich das jetzt eigentlich noch machen? Jetzt langt's langsam. Ne? Ich spreche da mit ganz vielen Kollegen und die sind also wirklich ganz lange Gastgeber. Die sagen, ja, also wir müssen, das muss leichter werden, das Ganze. Ne?
Und weil du gerade auch Hafen und Co. erwähnt hast, man könnte ja im Grunde genommen auch sagen, also ich höre das ja auch immer wieder, ne? Wir sind reserviert, zurückhaltend. Wenn ich dann aber an München so denke, denke ich so, na gut, könnte man auch gleich vergleichen, beziehungsweise finde ich eher da besser angesiedelt. Man könnte aber dann schon eher sagen, Hafen bedeutet ja auch irgendwo Weltoffenheit. Also ich würde schon sagen, dass gerade in Hamburg man doch sehr offen gegenüber vielen Dingen ist, auch gerade Thema Gastfreundschaft. Und wenn ich so daran denke, gerade im Sommer, alle sind draußen auf den grünen Flächen, eine gewisse Gelassenheit ist da ja auch da. Und das merkst du auch in vielen Betrieben, wenn man unterwegs ist. Ne? Also man geht nicht ganz langsam auf jemanden zu und sagt, entschuldigen Sie bitte, haben Sie sich schon durchgelesen, was Sie heute bestellen wollen? Sondern sagt, na, kann's losgehen quasi.
Ja.
Genau, und dieses Thema mit dem Hanseaten ist ja auch eine gewisse Verlässlichkeit. Also eigentlich weiß man ja, was man hat, würde ich jetzt
absolut
sagen.
Absolut, also das ist ein hohes Gut eigentlich.
Ja.
Das kann man positiv sehen. Da
und wir sind eben auf die Schulter klopfen.
Ja, absolut, und wir sind ja auch entspannter geworden, das muss man ja sehen. Also das merken Sie in der Gastronomie ja ganz stark,
wie
unkompliziert das wird. Aber dieses, was du gerade angesprochen hast, mit diesem, es ist, haben Sie reserviert und so, das ist ja ein Spruch. Der, klar muss man fragen, ob reserviert ist, aber man kann ja auch mal sagen, schön, dass du da bist, was kann ich für dich tun? So.
Muss ja auch nicht negativ behaftet
genau.
sein. Kann dann, ja auch eine gewisse Höflichkeit sein, die genau. ja die auch Zeit lässt, dich mal auf den anderen ja einzulassen. Ne?
Ja, genau. Und dann kriegt man den Kontakt und dann guckt man, ja, dann kommt ja automatisch, ich habe reserviert für 4 Personen, 6 Personen. Oder nee, ich habe nicht reserviert, habe den Tisch, so, fertig. Also wir leben ja nun von den Gästen und von der Gastlichkeit, das ist das Entscheidende. Ne? Die ist unkomplizierte, das ist der Schlüssel, glaube ich.
Du hast jetzt ja auch schon angesprochen oder wir haben angesprochen, dass Hamburg total bunt und vielfältig ist. Wir haben den Hafen, wir haben die Parks, wir haben die Franzbrötchen. Würdest du aber sagen, dass die Gästeerwartungen auch von den verschiedenen Stadtteilen abhängen? Also glaubst du, die Gästeerwartungen verändert sich, wenn ich aus St. Georg nach Winterhude oder in die Hafencity gehe? Oder?
Ja, also ich glaube, jeder Kiez bei uns hat ja so ein bisschen seine Eigenheiten und das macht das ja so schön eigentlich. Ne? Also wenn man in der Schanze unterwegs ist und dann abends mal auf den Kiez geht und sich da noch nachts um 3 einen Burger reinzieht, weil man dann doch Durst, nach dem Durst ein bisschen Appetit bekommen hat. Es sind ja doch schon so ein bisschen unterschiedliche Welten auch. Aber ich glaube, dieser Austausch findet viel mehr statt als früher. Denn wenn neue Läden aufmachen, dann merkst du sofort, dann verschiebt sich da ein bisschen, alle wollen gucken, was ist los in St. Georg, da gibt es wieder eine neue Bar, gibt es einen neuen Club und so weiter. Also diese Durchmischung findet viel mehr statt als früher. Aber trotzdem behält jeder Kiez seinen Charakter. Und das finde ich eigentlich ganz schön.
Mhm. Würdest du auch sagen, dass gerade im Thema Hospitality-Bereich, dass dir das stark auffällt, dass zum Beispiel Betriebe die direkte Umgebung oder Nachbarschaft, was wir zum Beispiel bei der Sikon ja auch immer wieder versuchen, weil Storytelling ist ja irgendwo key, Content ist key. Würdest du sagen, dass du das verstärkt in Hamburg wahrnimmst oder sagst du, da haben wir Nachholbedarf?
Also ich glaube, es hat sich schon so ein bisschen besser entwickelt, dass die Hospitality immer guckt, ohne Gastronomie funktioniert das nicht. Das ist, du musst immer irgendwie ein lebendiges Umfeld haben. Ne? Im Moment geht es ja so ein bisschen City Süd, wenn man mal so reinguckt, da ist ja ein Hotel nach dem anderen entstanden, immer im 3-Sterne-Bereich, vom Hamptons über Holiday Inn und Merkur und ich weiß nicht was. Also das geht ja voll in das System rein. Aber das muss jetzt wachsen noch. Da muss also unbedingt Gastronomie hin. Nicht? Das ist wie ein Einkaufszentrum ohne Gastronomie. Wenn ich keinen Kaffee trinken kann, keinen Imbiss nehmen kann, nicht verweilen kann, mich nicht irgendwie cool hinsetzen kann und mich danach irgendwie versorgen kann, dann funktioniert das nicht. Und Hotels können und müssen eigentlich, finde ich, immer Impulsgeber für und Übernachtungsmöglichkeiten, egal in welchen Bereichen, in welcher Art, immer wieder fürs Quartier Impulsgeber sein, dass sich da viel mehr ansiedelt und dann kann das wachsen. Das ist das Entscheidende und da gehört Gastronomie ganz entscheidend dazu. Das ist ganz wichtig. Da muss eine coole Bar sein, da muss ein cooler Coffeeshop sein, da muss eine Bäckerei hin. Das sind einfach so diese ganzen Dinge, die so insgesamt zusammenspielen. Ne?
So kommen vielleicht ja auch Leute eher zusammen. Ne?
Genau.
Also wenn ich daran denke, was ich so im privaten Umfeld am meisten mache, ist ja immer, lass uns einen Kaffee trinken,
genau.
lass uns was essen.
Genau.
Das hat immer irgendwie was damit zu tun.
Das verbindet einfach. Das
genau.
ist unkompliziert und das mögen alle. Ne?
Ja, genau. Ja. Und wie würdest du sagen, positioniert sich Hamburg insgesamt als Hotspot für moderne Hospitality? Also wenn ich so Richtung Innovation denke, Lifestyle-Konzepte oder auch vielleicht nachhaltige Angebote. Also was meinst du, wie da die Positionierung hinsichtlich der Stadt aussieht?
Ich glaube, nachhaltig können wir noch ein bisschen mehr machen. Das wird sich aber geben. Im Moment ist es so, dass es so ein bisschen Zukunftsangst auch in der Branche. Das kann man nicht wegreden. Das ist so. Du weißt nicht, wo die Reise im Moment so hingeht. Das merkt man ja insgesamt so ein bisschen. Da müssen wir dranbleiben. Aber Hamburg ist schon ein echter Hotspot geworden. Wenn ich überlege, so die ersten Trendtours während der Norga, die hab ich immer mitgemacht, wie vielfältig die Gastronomie geworden ist und wie viele neue Konzepte immer wieder entstehen. Nicht? Wo du denkst, auch jetzt in der Krise, wo du sagst, Mensch, da ist schon wieder ein neuer Laden, das ist ja doll. Und was die dann auch so machen. Nicht? Wir haben natürlich jetzt diese bunte Vielfalt sehr, sehr stark asiatisch geprägt. Also wir sind von der Gastronomie wirklich noch viel mehr multikultureller geworden als vorher. Das hat auch mit dem Essverhalten zu tun, mit der Preis-Leistung und allem, was so eine große Rolle spielt. Aber da unterscheiden die verschiedenen Konzepte sich jetzt. Früher gab es das so, gab es den Asiaten, heute gibt es aber den Super-Asiaten, den guten Asiaten und den Asiaten, wo ich mal schnell was essen gehe. Mhm. Also auch das ist in einer ganz anderen Qualitätsentwicklung. Und das tut, glaube ich, unserer Stadt gut. Und wir sind hier ganz mutig unterwegs mit den Gastronomen. Finde ich schon stark.
Es geht aber ja auch nicht immer nur um Zimmer oder Restaurant. Also es geht ja nicht nur um die Hardware, sondern am Ende des Tages geht es ja wirklich so um das Gesamterlebnis. Gibt es Punkte, wo du sagst, das ermöglicht Gastgebern, lokale Kultur zum Beispiel oder urbanen Lifestyle und internationale Standards zusammenzubringen? Also wo das wirklich zusammenfließen kann und wie das jemand überhaupt umsetzen kann?
Ja, ich sag mal, die guten Beispiele sind ja die Hotels, die Herr Heumann mal aufgebaut hat. Also das ist ja schon ganz sensationell. Nicht? Wenn Sie das alte Gastwerk sehen in Bahnfeld, was war das für eine Brache früher? Ich kenne das noch in Bahnfeld, ne? Da war ja tote Hose, da war ja gar nichts. Mhm. Und was ist das für ein tolles Quartier geworden? Wie lebendig ist das? Ne? Wie cool ist die Gastronomie geworden? Dieses alte Fabrikgebäude in der Kombination. Und das Ganze wird dann auch immer wieder begleitet von verschiedenen Veranstaltungen. Und das verbindet sich ja immer mehr mit Kunst und Kultur. Ne? Mhm. Das ist also, glaube ich, schon ein Aspekt. Das liegt aber immer an den, die dahinter stehen, die Akteure, die sagen, also wir gehen auf Room Nights, wir wollen Geld verdienen, wir machen klassische Übernachtung, das muss praktisch, schnell und gut sein. Oder das Motel One ist auch ganz witzig, finde ich, bei uns an der Willy-Brandt-Straße neu entstanden, mit dieser riesigen Lobby, wo du ja auch im Ledersessel auf dem Sofa frühstückst morgens. Ne, das ist cool, vermischt sich, ist bequem, aber ist, finde ich, schon sehr, ja, sehr, sehr verbindend, sehr, sehr locker geworden auch. Ne? Und da gibt es eine Riesenchance und ich glaube, die nächsten Hotels, die kommen, die müssen sich natürlich immer mehr einfallen lassen. Der eine sagt Übernachtung, der andere sagt, nee, bei uns gibt es deutlich viel mehr. Nicht? Es gibt eben Kunst, es gibt Kultur, es gibt begleitende Veranstaltungen und so weiter. Und das wird sich weiterentwickeln und das tut der Stadt auch gut.
Oder halt auch zum Beispiel Coworking Spaces. Ne? Also das wird ja auch zunehmend angeboten.
Regus entdeckt ja den Markt gerade hier in Hamburg und wächst ohne Ende. Das hat natürlich mit diesem Homeoffice-Thema zu tun und so weiter. Büroflächen sind teuer geworden,
richtig.
Mieten. Ob das langfristig so ein Trend bleibt, muss man sehen. Aber da hat sich einiges entwickelt. Und das geht auch noch weiter, ganz klar.
Ich glaube, auch wenn du zum Beispiel hier an der Schanze guckst, dann siehst du ja, wie sehr das Gastroleben mit dem Lifestyle irgendwie verschmilzt. Also wenn du im Sommer hier über die Schanze läufst, dann hast du ja wirklich einfach alle Leute, die in den Bars sitzen, Aperol trinken, einfach die Zeit ihres Lebens haben. Und ich finde das wirklich in Hamburg krass, wie sehr das miteinander irgendwie verschwimmt und einhergeht und wie das Gastgebertum einfach wirklich die Stadt prägt. Das finde ich wirklich beeindruckend.
Ja, das Thema ist ja, es wertet ja Quartiere und ganze Wohngegenden komplett auf. Nicht? Also das ist ein ganz entscheidender Faktor. Also ich glaube, je mehr Satellitenstädte wir bauen wollen, desto mehr müssen wir die Gastronomie mitnehmen. Nicht? Weil genau dieses Feeling ist es ja. Ne? Lass uns mal runtergehen und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt im Moment auch gerade so ein bisschen Generve in der Stadt. Dadurch, dass sie sagen, ja, diese Lärmbelästigung. Ich meine, gut, wenn du in die Stadt ziehst, dann wohnst du städtisch. Dann sind die Menschen auf der Straße, dann gibt es Bars und Restaurants. Deswegen ziehen wir ja. Warum ziehen die Leute in die Schanze?
Richtig.
Nicht, weil sie Ruhe haben wollen, sondern weil sie die lebendige Vielfalt erleben wollen einer Stadt und sie genießen möchten. Und das kannst du dann auch. Also das ist immer so ein bisschen so ein typisch deutsches Problem. Wir wollen immer beides gerne haben, ne? Aber nur dann, wenn wir es gerade brauchen. Das funktioniert nicht. Also wenn ich in die Schanze ziehe oder auf die Reeperbahn ziehe, dann ziehe ich auf die Reeperbahn. Dann ist das so, wie es da ist. Dann kann ich nicht sagen, das ist aber so laut hier oder das funktioniert nicht. Ne?
Ist ja schon fast wie die Diskussion mit dem Wetter.
Ja.
Also entweder ist es mir zu heiß und wenn es jetzt überall die ganze Zeit nur regnet, was hier ja nicht wirklich selten der Fall, also nicht selten der Fall ist, dann ist es auf einmal so, ah, die Sonne fehlt mir jetzt aber. Ne?
Ich finde Hamburg bei jedem Wetter schön.
Jens, wie verändert sich gerade die Branche und wie sieht die in 5 Jahren aus?
Ja, ich finde das ja immer erstaunlich. Manchmal habe ich immer schon gedacht, das kriegen wir eigentlich gar nicht mehr alles hin, was so von uns gewünscht und gefordert wird. Ich sag mal, wenn Sie, ich weiß nicht, ob ihr das letzte Verpackungsgesetz mal gelesen habt. Das ist eine.
Also ich würde mich outen, nein.
Ja, das hat nämlich so gut wie keiner gelesen. Das ist Gesetz. Also wir müssten jetzt eigentlich in jedem Betrieb, in dem wir unser Mittagessen abholen, Asiate, keine Ahnung, wer auch immer, Mr. Green und sonst was, eine Verpackung haben, kaufen das Essen, bringen ihm die Verpackung zurück, er reinigt die und dann kaufen wir wieder neu nächsten Tag. Das findet aber alles gar nicht statt, weil das Dinge sind, die wir gar nicht umsetzen können. Also wir müssen jetzt gucken, dass wir das, was wir in dieser lebendigen Stadt brauchen, sind leistungsstarke Gastronomen, die gerne Gastgeber sind, wenn wir denen das immer mehr vermiesen, dann kann das ein großes Problem geben. Das darf man nicht unterschätzen, weil das alles nicht mehr praxisnah ist. Es wird einfach nicht mehr so umgesetzt, wie man das eigentlich machen müsste. Und der Markt entscheidet ganz viele Dinge. Wir versuchen immer, irgendwas zu überstülpen und das funktioniert nicht. Beste Beispiel war ja mal McDonald's. Die hatten früher, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, die hatten noch diese Schaumstoffverpackung. Ja. Das war ja, ja, du wahrscheinlich
sorry.
Nicht mehr.
Ah, die Gen Z wieder unter ja, uns. Ja.
Also das war wirklich eine Katastrophe eigentlich. Das war aber normal und plötzlich haben die das dann umgepackt in Papier. So, und das lässt sich heute sogar recyceln. Also das war etwas, wo aus Kostengründen, aus praktischen Gründen und nachher aus Umweltgründen sich das automatisch entwickelt hat. Also ich glaube, die Politik muss Impulse geben und sagen, das wollen wir. Und die Industrie, und ich sehe uns als Hotellerie, Gastronomie, auch als Tourismusindustrie. Wir sind nicht einfach nur irgendwelche Gastronomen, sondern es sind zigtausende, ich glaube 150, 160.000 Menschen arbeiten in unserer Branche. Wir bilden aus, wir machen alles ohne Ende. Übrigens werden unsere gut ausgebildeten Leute dann abgeworben von Banken und sonst was, weil die viel leistungsstärker sind, viel unkomplizierter, viel fröhlicher, Wochenendarbeit kein Thema und so weiter. Das darf man ja nicht unterschätzen. Das ist ja ein Fund, mit dem wir auch wuchern können. Und da müssen wir viel selbstbewusster auftreten, damit das weiter so prosperierend ist und sich auch weiterentwickeln kann. Und die Branche hat es immer geschafft, ich meine, Starbucks kam zu uns, auch ein super Beispiel. Wer hätte gedacht, dass wir uns ein Latte Macchiato mit, ich weiß nicht, Kakaopulver aus Bioanbau und sonst was am Rathausmarkt holen und darauf 10 Minuten warten und dann noch 6,50 dafür zahlen.
Würden Sarah und ich ja niemals tun.
Nein, nee, genau. gar nicht. Ja, ich habe genau. schon gleich hier zum Starbucks-Kaffee gegriffen, als ich unten gelesen habe.
Aber das ist, ne, das ist so eine, also gibt es Coffeeshops, die gab es ja früher gar nicht. Und auch, wenn Sie jetzt so Mr. Green sehen und alles, was so ist, also auch in diesem Gesundheitsbereich, die Bowl, die sich entwickelt hat. Also unsere Branche ist immer aufgeschlossen, guckt immer weiter, entwickelt immer wieder neue Dinge, probiert immer wieder aus. Leider bleiben natürlich hier das eine oder andere Konzept da mal auf der Straße. Na, vegan, wie toll hat sich das entwickelt? Vegetarisch, meine Frau ist Vegetarierin. Das ist eine Sache, das war ja früher vegetarisch, ne? Was soll das und so, ne? Da ist man ja auch noch hochgenommen worden, ne? Wie oft musste sich meine Frau das früher anhören? Wieso ein vegetarisch, was ist mit dir los und so,
ja,
ne?
Wie, du isst kein Fleisch.
Ja, ja, genau.
Ja.
Nee, aber das ist ja so ein Thema, ne? Aber auch da hat sich ja von Vincent Vegan und wie sie alle heißen, Streetfood-Wagen. Also unsere Branche ist schon stark. Streetfood ist ja so ein bisschen wieder runtergefahren worden. Da haben die echt so ein paar Konzepte überlebt, ein paar nicht. Also ich mache mir keine Angst um unsere Gastronomie. Die wird dass die jeden Sturm überstehen hier in Hamburg, sich weiterentwickeln, Trends und alles aufnehmen und daraus wieder was Neues entwickeln. Das funktioniert und das hat in den letzten 20, 30 Jahren, finde ich, ganz toll gerade in Hamburg funktioniert.
Ja, ich glaube, hier muss man wirklich zwischen Hamburg und dem Rest oder Nicht-Großstädten differenzieren. Also ich bin auch vegan. In Hamburg ist das absolut kein Problem. Aber letztens war ich in der Heimat in Schleswig-Holstein auf dem Dorf, war was essen. Vegan? Oh Gott. Ei kannst du dann auch nicht essen, oder?
Genau.
Nee.
Und Käse auch nicht.
Käse auch nicht. Milch auch nicht. Ja, ja. Und dann hatte ich Kartoffeln und Brokkoli.
Ja, genau. Ja, oder Pilze mit Champignons. In Sahnesoße.
Ja, also ich glaube, da ist das echt krass. Und hier können wir auch noch mal den Bogen zu Hamburg spannen und sagen, dass wir da echt weit sind.
Das ist ganz normal, auf vielen Karten ist einfach was drauf. Ne? Also wir haben in jedem Restaurant haben wir 3, 4 verschiedene Gerichte, vegetarisch und vegan, automatisch drauf. Ne? Also das ist, ich finde, mittlerweile selbstverständlich. Und das ist auch gut, wenn man das Tierwohl und das alles mal im Blick hat, sollten wir da viel bewusster werden. Ne? Aber ich glaube, das geht in die Richtung, nur das muss wirklich konsequent verfolgt werden.
Wenn wir jetzt von Reisen von morgen sprechen, jetzt im Besonderen in Bezug auf Hospitality, stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, welche Fähigkeiten die Gastgeber dann brauchen, um auf die veränderten Erwartungen der Gäste zu reagieren. Ich denke da jetzt ein bisschen an digitale Kompetenz oder auch einfach die Innovationsbereitschaft. Wie siehst du die ganze Sache? Was wird da relevant sein?
Ja, ich glaube, wir müssen schon wirklich auch hier müssen wir wieder viel mit Gästen sprechen. Wir müssen sehen, was wünschen die. Also die gesamte Tourismusbranche müssen wir genau im Blick haben. Gerade Übernachtungen, das ist für uns ja ein Kunde Messen. Ne, die Hamburg-Messe, wenn man sieht, was OMR alleine an an Power hierher bringt oder die neuen Messen. Jetzt hatten wir gerade eine Wasserstoffmesse, internationale Gäste, internationales Publikum. Da profitieren wir natürlich auch stark von. Es gibt welche, die wollen, sagen wir gerade asiatisch geprägte Kunden, die stehen total auf die Brauerei, die kommen dann zu uns in Gröninger, wollen 10 Liter Fass anschlagen und wollen eine große Fleischplatte essen.
Wenn dann richtig.
Ja, und das machen auch Spanier, das machen Italiener und so weiter. Und dann muss man aber natürlich auch gucken in den Gesprächen, die wir haben, begleitend dann zu Eventveranstaltungen. Wir machen dann auch begleitend zur Messe die eine oder andere Kickoff-Veranstaltung oder Präsentation. In der Fischationshalle, da gibt es schon sehr spezielle Anforderungen. Die wollen möglichst alles auf einer Hand haben. Dann musst du da schon Eventmanager und Eventleute haben, die sich auskennen mit Technik, mit Ton, mit Licht, mit den ganzen Aspekten, die so für so ein Riesenevent eine große Rolle spielen. Und wenn nicht, musst du die Leute haben, die sich auskennen. Also du musst immer Teams haben, die das dann auch bedienen können, damit sie eben nicht abwandern oder nach Berlin gehen oder sonst was. Das ist immer meine größte Sorge, dass sie alle nach Berlin gehen. Also ich versuche immer alles, was geht, hier in Hamburg natürlich zu behalten. Und da arbeiten wir auch mit Gerresheim zusammen und so weiter, dass wir den Kunden, der herkommt, mit all seinen Bedürfnissen aufnehmen und zufriedenstellen. Und da spielt natürlich Zimmerbuchung, diese digitale Vernetzung, das muss alles schnell gehen. Es muss sofort Informationen kommen. Du musst sofort kalkulieren, ausrechnen. Du musst das Material zur Verfügung haben. All diese Geschichten möchte er gerne aus einer Hand haben. Und das zu leisten, das erfordert schon große Aufmerksamkeit und auch Weiterbildung und Schulung und Training und so weiter, ne?
Trends haben wir ja schon anteilig angeschnitten. Da gibt es ja immer ganz viele, gerade auch für die Hotellerie oder die Gastro. Man muss nicht immer alle mitmachen, aber wenn du dir da so 2 bis 3 Trends rauspicken könntest, was meinst du, welche Trends einen Gastgeber am meisten prägen werden? Also gerade wenn ich auch so in Richtung vielleicht Erlebnisgastronomie denke, hattest du ja auch schon anteilig angesprochen. Was würdest du sagen, das kommt jetzt am meisten auf alle zu? Das wird uns die nächsten Jahre prägen und auch das alles, was wir anbieten.
Ja, das ist, also ich muss man, glaube ich, auch ein bisschen unterscheiden. Also einmal gibt es, glaube ich, das vegane, vegetarisch, das bewusste Essen. Das wird ein Trend sein und der wird sich auch weiterentwickeln und das finde ich auch toll. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir kaufen ja sehr viel regional auch Fleisch ein, all solche Geschichten. Also das, dieses feinheimische, regionale, das wird ein Riesenthema sein. Das zweite wird sein, dass die Leute sich belohnen wollen, dass sie sich einen schönen Abend machen wollen, dass sie sich dann auch was aussuchen, wo sie ein ordentliches Stück Fleisch essen, was dann auch nachweisbar aus Top-Tierhaltung kommt, super verarbeitet ist, dann auch ein bisschen teurer ist. Also es wird hochpreisig sein, aber in exzellenter Qualität, wo alles andere berücksichtigt ist. Das möchte der Kunde auch wissen. Das Ganze muss natürlich auch klimaneutral möglich sein. Wir sind mit unseren Betrieben schon, ich sag mal, seit 15 Jahren waren die ersten, die bei Lichtblick eingestiegen sind. Also wir verarbeiten nur saubere Energie. Ich kaufe die schon ewig ein. Wir haben auf unserem Landgasthof draußen 240 Bäume neu gepflanzt, für jeden Mitarbeiter ein. Aber nicht kleine Bäume, sondern richtige Bäume, Obstbäume und so weiter. Die ernten wir auch und so. Also ich finde diesen Kreislauf auch gut. Die Regionalität, das wird weiterbleiben. Und dann gibt es aber auch Events. Wir haben witzigerweise gerade ja das Oktoberfest in der Fischationshalle hinter uns. Und wir hatten fast 18.000 Gäste da. Jedes Wochenende, Freitag, Samstag, immer 3.000 Gäste, die das voll krachen lassen. Die nehmen sich eine kleine Auszeit, das ist wie so ein Urlaubstag. In Hamburg ist ja Oktoberfest wie Fasching zu sehen. Fasching gibt es ja eigentlich so nicht bei uns, nee, in der Form. Das kommt nicht so an, das haben wir tatsächlich mal probiert.
Ja.
Und Oktoberfest, 85% war wirklich in Tracht, richtig toll. Und haben da bis 1 Uhr gefeiert, das kann man sich nicht vorstellen. Das war das stärkste Oktoberfest, was wir seit Beginn, und das machen wir seit 20 Jahren, hatten. Also die Leute wollen ausbrechen, sie wollen ein Konzert, sie wollen essen, trinken, richtig Spaß haben. Begrenzt, 1 Tag, 2 Tage. Das wird ein Thema sein, da können wir, glaube ich, das eine oder andere anbieten, da können wir Pakete schnüren. Da ist Hamburg hochattraktiv, da müssen wir genau gucken, was wir machen.
Also wenn wir jetzt sagen würden, gibt es konkrete Strategien, mit denen wir auch weiterhin hervorragende Gästebetreuung leisten können. Würdest du sagen, da gibt es welche? Also genau die Strategien müssen wir verfolgen. Die fallen vielleicht ein bisschen weg. Und wie sind da deine Ansichten?
Ja, ich glaube, dass wir die alten Ausbildungsbilder verändern müssen. Die sind ja noch sehr traditionell und sehr ich sag mal, sehr konservativ aufgebaut. Es gibt ein Grundwissen, das muss man haben, das ist keine Frage. Wir müssen schneller ausbilden, wir müssen unkomplizierter ausbilden, wir müssen viel mehr vernetzt ausbilden, übergreifend. Und im Vordergrund muss einfach das Unkomplizierte, das Freundliche stehen. Das Fachwissen, das kommt nachher ganz automatisch. Ne? Ich sag mal, so ein Sommelier, Weinfachleute und so weiter. Das ist, wenn du Lust hast für die, auf die Branche, dann beschäftigst du dich sowieso damit. Und wir müssen den neuen Menschen, den jungen Menschen, die jetzt in die Branche kommen, viel mehr Lust auf unsere Branche machen. Die müssen einfach erkennen, dass das einfach unwahrscheinlich viel Spaß macht. Und der Vorteil unserer Branche ist, wir haben ja immer unmittelbar sofort Bestätigung. Der Gast geht raus und sagt, Mensch, das war toll. Entweder über ein großes Trinkgeld oder einfach, ne, da freut sich und sagt, das war so toll, ich komme nächste Woche wieder. Oder die großen Events, die wir dann so abschließen, wo der Kunde dann auch nochmal schreibt und fürs Team nochmal richtig was auf den Tisch legt und so. Das ist für uns ein super Dankeschön und das motiviert die Leute. Nicht? Und da müssen wir müssen die begeistern und da müssen wir dran arbeiten, dass diese Begeisterungsfähigkeit im Nachwuchsbereich, wir müssen also weiter ausbilden, wir müssen aber anders ausbilden. Flexibler, schneller, übergreifender, Social Media, das ganze Thema, was wir jetzt hier eigentlich auch schon so diskutieren, das muss damit reinfließen, das geht gar nicht anders. So ein Eventkaufmann muss ganz anders ausgebildet werden als früher, auch Restaurantfachleute, Fachgehilfen und alles, was wir so haben in der Branche, das ist ja eine riesen Chance. Und unsere Branche war ja immer schon multikulturell. Also ich sag mal, ich bin jetzt seit gut 45 Jahren in der Branche, wenn man so will. Ich habe immer Freunde aus der ganzen Welt gehabt. Das war ja normal bei uns. Ne? Weil Gastgeber sein, essen, trinken, übernachten, schlafen, wohnen, das ist eigentlich das Urgeschäft des Menschen. Das ist wunderbar. Und da müssen wir, glaube ich, neue Perspektiven aufzeigen. Und das wird Zeit, dass wir das jetzt auch echt angehen.
Interessanter Punkt hinsichtlich Ausbildungsmöglichkeiten und anders ausbilden. Würdest du sagen, dass wir aus unserer Branche da bereits auf einem guten Weg sind? Also wir haben da ja so ein bisschen damit zu kämpfen, dass doch, ich höre es ja auch selbst in meinem Umfeld, man immer wieder sagt, Hotellerie gerade altbacken, machen so wie vor 30 Jahren. Dann wird aber immer, wenn man um Beispiele bittet, immer von gerade Großketten gesprochen. Ne? Also die kleineren versuchen ja immer, alles anders zu machen. Aber würdest du sagen, wir haben da schon gewisse Ansätze oder kennst du auch gewisse Ansätze oder sagst du, es wird langsam Zeit und das ist jetzt hier nochmal ein O-Ton von mir, wir müssen jetzt was machen.
Ja, nee, also wir müssen auf jeden Fall jetzt was machen. Mhm. Ich glaube, wir haben gute Ansätze, aber es langt nicht. Wir müssen das ganz konsequent angehen. Ich meine, wir haben das ja eben gesehen, wenn wir hier reinkommen bei OMR unten, die Kantine. Ganz anderes Konzept. Ist eine coole Nummer, alles gut. Und das müssen wir eben in der Hotellerie auch machen. Es gibt natürlich die Ketten, die haben ihr System. Also wenn du bei Hyatt anfängst, dann wird das trainiert. Ne? Das wird international sein. Du gehst in die ganze Welt hinaus und da sind wir ja nur Hamburg letztendlich. Wir sind nicht Singapur, wir sind nicht Bangkok und New York und Mailand oder was weiß ich. Also da müssen wir schon so ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Aber wir haben, glaube ich, hier die Chance, weil wir ein Stadtstaat sind und auch unmittelbar Einfluss darauf nehmen können, können wir ein Impulsgeber sein. Und die Chance müssen wir nutzen. Da müssen wir mit der Hotelfachschule zusammenarbeiten, da müssen wir mit den Hotels zusammenarbeiten, mit der Gastronomie zusammenarbeiten. Und viele Kollegen arbeiten ja schon ganz anders. Da ist ein Auszubildender, der ist ja, wenn der 2-3 Wochen im Betrieb ist, geht der schon an Empfang. Das hat früher 3 Monate gedauert, nachdem er noch 6 Monate Praktikum gemacht hat. Das Thema ist ja durch. Wir müssen sehen, dass wir die Menschen begeistern und ihnen möglichst schnell Verantwortung übergeben, damit sie sehen, ich bin im Team, ich werde gebraucht, ich kann das, ich kann mich entwickeln und ich habe eine Riesenchance. In unserer Branche, die ist ja völlig offen für alles. Also, und wir haben ja ganz viele Frauen, Führungskräfte, Diskussionen in jeder Branche, gibt es ja bei uns gar nicht mehr so in der Form. Bei uns ist ja fast selbstverständlich, dass, ich weiß nicht, wie viele Hotels jetzt von Frauen geleitet werden, das ist Normalität. Bei uns sind ganz viele Führungskräfte Frauen, also das ist nichts Besonderes mehr, ne? Weil das auch von der Gastgeberrolle auch natürlich schon passt einfach. Ne? Und ich finde das also, glaube ich, als Chance jetzt, dass wir das angehen. Da müssen wir wirklich auch als Verband, wenn ich jetzt hier also als Mensch spreche, muss das auf die Tagesordnung und das muss viel schneller und unkomplizierter gehen. Das hat natürlich dann wieder aber auch mit dem Senat zu tun, mit der Schulbehörde und so weiter. Und das müssen wir eben durchbrechen, das Eis. Da müssen wir ungnädig sein und sagen, wir brauchen andere Anforderungen.
kommt das Thema Bürokratie wieder durch.
Genau, da kommt das Thema, ja, so ist es. Ja, das ist ja immer diese Schranke, die man hat. Ja. Die ist unkomplizierter. Ne? Ja. Und wir haben da eine Riesenchance. Und ich glaube, es macht ganz vielen Menschen Spaß, in unserem Job zu arbeiten. Und wir sehen ja, wie viel wiedergekommen sind nach Corona. Das war ja auch so ein Thema. Es ist ja ganz viel abgeflossen. Aber wir haben zum Beispiel keinen Mitarbeiter verloren. Ne? Das war also sensationell. Die sind alle, konnten wir auch alle halten, haben das mit durchgezogen. Und jetzt kommen auch ganz viele Aushilfen, die wir dann, natürlich, die brauchte ich nicht mehr so, das war anders. Die sind alle wieder da. Nicht? Also viele sagten, also mir fehlte die Gastro, mir fehlte die Hotellerie. Ne? Ich höre das von ganz vielen Seiten. Weil dieses Kommunizieren, dieses Miteinander arbeiten, das ist ja auch Lebensfreude. Wir verkaufen Lebensfreude. Wir sind Gastgeber. Das macht ja unwahrscheinlich viel Spaß. Ne? Also ja, ich bin jetzt noch begeistert.
Ja, also ich denke, man muss auch erstmal Dinge ausprobieren. Also Genau. Wenn ich daran denke, ich habe Tourismus und Eventmanagement studiert. Ich meine, Theorie ist immer noch was anderes als Praxis. Aber ich wollte danach eigentlich nie in die Hotellerie. Das war für mich wie so ein Antichrist. Ich so, auf gar keinen Fall, bitte nicht, steck mich Events und ja, das ist das, was ich möchte.
Und was da alles erzählt
genau, worden ist. Genau. Mhm. Und dann bin ich aber tatsächlich durch einen Freund in die Hotellerie gerutscht und bin immer noch da. Also
liegt ja irgendwo dran, ne?
Genau. Also von daher, man muss es einfach mal ausprobieren und sich auch davon mitziehen lassen. Also genau. Man darf sich da nicht immer von äußeren Gebilde, sage ich mal, was durchaus immer mal wieder in der Öffentlichkeit quasi existiert oder von anderen weitergetragen wird, sich da nicht immer so bekehren lassen. Das muss man einfach mal ausprobieren.
Das ist auch so kalter Kaffee. Da wird immer so pauschal erzählt, das hat man alles vor 20, 30 Jahren so gemacht. Das ist ja alles prima. Aber die Zeit ist ja nun auch tatsächlich weitergegangen. Und wenn ich nicht mit meinen Mitarbeitern und mit meinen Kollegen und allen anders umgehe, dann hast du sie auch nicht. Ist ja Quatsch. Ja. Also die Politik muss mir nicht sagen, dass ich gut mit meinen Mitarbeitern umgehen muss. Ja, das ist ja so ein Quatsch. Nicht? Ja. Gute Mitarbeiter, da tust du alles für, dass sie bei dir bleiben und sich wohlfühlen. Ne? Nur so ein Team funktioniert. Das ist doch das Entscheidende. Ne? Und toi, 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 wir haben ganz viele langjährige Mitarbeiter. Und das ist natürlich stark. Ne? Und das heißt ja auch, die fühlen sich wohl. Nicht? Klar, muss man aber auch Grenzen setzen, man muss auch klare Ansagen machen. Das gehört zum Job dazu, das muss man wissen. Das darf nicht wischiwaschi sein. Die Leute müssen immer wissen, woran sie sind. Und ein guter Mitarbeiter will auch einen starken, klaren Chef haben. Der will wissen, woran er ist. Ne? Kommt sie, kommt's da, das funktioniert so nicht. Also das muss partnerschaftlich und gut zusammenlaufen und dann funktioniert das auch.
Und die können ja immer ganz schön dann nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber es ist immer schön, wenn man sehr lange dabei ist und eine gewisse Entwicklung auch sieht. Ne? Also deine Betriebe, die du hast, die sehen ja nicht mehr aus wie vor 10 Jahren oder arbeiten ja nicht mehr wie vor 10 Jahren, weil sonst würden wir wahrscheinlich auch hier alle nicht zusammensitzen. Dementsprechend finde ich es ja immer ganz nett, wenn man tatsächlich nochmal sagt, ah, so habe ich angefangen und so ist es jetzt und mein Chef ist immer noch so, wie ich es gerne hätte.
Ja, genau. Ja, ich habe das ja mit meiner Frau zusammen aufgebaut und wir haben uns beide da auch weiterentwickelt und wir haben ja 2 Söhne, die auch in der Branche eingestiegen sind und die haben uns dann natürlich fordern auch heraus, nicht? Und dann reibt man sich und so, das ist schon ganz gut. Nun gehen wir mit offenen Augen durchs Leben und gucken, was geht und was nicht geht und da musst du eben auch mal ein paar alte Zöpfe abstellen. Es gibt aber noch ein paar alte Anker, so, die funktionieren, ne? Wo ich sage, ein Chef muss auch irgendwo noch ein Chef sein. Wir können es nicht nur alle lieb haben, das funktioniert auch nicht. Husch, husch, macht mal jede Arbeit, wie er Lust hat. Das klappt nicht, das ist einfach so, aber es muss alles viel, viel transparenter, offener, schneller gehen. Viel mehr, wir schenken heute viel mehr und viel früher Vertrauen. Sagen, probiert das aus. Klar wird man hier und da enttäuscht, aber das nützt ja nichts. Du musst es ja weitermachen. Ne? Also sonst entwickelst du dich nicht weiter. Und das geht dann über Einrichtungen, Standards, Ausrüstung, Messen, die ganze Technik, die uns begleitet, die verändert das automatisch. Und da gehst du mit oder du hörst auf. Das ist ganz einfach.
Ja, am Ende des Tages Trial and Error. Ne? Ja, also wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es nicht wissen.
Genau.
Ja, ich glaube, zusammenfassend können wir einfach sagen, dass es wichtig ist, einfach diese Balance zu halten zwischen wir behalten diese Markenwerte und die gelebte Gastfreundschaft und entwickeln uns aber gleichzeitig weiter und gehen mit der Zeit und achten weiterhin auf die sich verändernden Gästewünsche. Und ich glaube, gerade das macht unsere Branche so spannend.
Ja, ich glaube auch. Wir haben eine gute Basis und müssen jetzt aber auch wirklich dranbleiben und sehr aufmerksam gucken, was um uns herum passiert. Und die guten Teile, die wichtig sind, für uns da rausziehen. Das ist ein entscheidender Faktor. Ne? Das wird so sein. Absolut.
Kommen wir nun zu unserer Rubrik, was denkt eigentlich die Gen Z darüber? Die liebe Minu, die hier nämlich mit mir zusammensitzt, ist nämlich Zielgruppe Gen Z und die Gen Z ist ja tatsächlich aktuell genau die Zielgruppe, die easy unterwegs ist, aber auch im Grunde genommen so ein bisschen unberechenbar sein kann. Ja. Das heißt, die Zielgruppe, die am Ende des Tages aktiv aktuell stark getargetet wird und man schaut, okay, was kann ich wie machen, um die Gen Z zu erreichen? Wie sehen deren Perspektiven aus? Wie gucken sie auf ein gewisses Angebot oder ein Service? Da ist man ja auch noch so ein bisschen in der Recherche, weil es ja mal so sein kann. Aus diesem Grund, und da wir ja die Kernkompetenz aus dieser Zielgruppe hier bei uns haben, freuen wir uns sehr, dass wir die liebe Minu ein bisschen interviewen können.
Ich gebe mal meinen Senf dazu.
Und natürlich sie aus ihrer Perspektive mal Themen, die wir aktuell in unseren Folgen beleuchten, auch aus ihrer Sicht darstellen kann. Was meinst du jetzt nach dem Gespräch jetzt auch mit Jens? Gibt es den perfekten Gastgeber? Also gibt es den wirklich für dich? Gibt es da irgendwelche Eigenschaften, wo du sagst, das sollte aber auf jeden Fall ein perfekter Gastgeber haben, wo gerade deine Generation besonders drauf achtet?
Ich finde das auch sehr schwierig. Das ging ja auch eben schon im Gespräch hervor, dass man das gar nicht so festmachen kann. Ich denke aber, dass vor allem Nahbarkeit in meiner Generation irgendwie eine große Rolle spielt. Es ist ja auch eben schon hervorgegangen, es sind einfach die kleinen Gesten, die den Unterschied machen und irgendwie ein aufmerksames Gespräch oder ein persönlicher Tipp oder einfach das Gefühl, dass der Gastgeber irgendwie wirklich zuhört und sich für mich interessiert, macht einen großen Unterschied. Und insgesamt würde ich einfach sagen, dass besonders so Freundlichkeit, Humor, aber trotzdem auch die Kompetenz ausschlaggebend sind.
Und das heißt, ich höre so ein bisschen heraus, Persönlichkeit ist dir da definitiv sehr, sehr wichtig und sollte auf jeden Fall eine starke Strahlkraft haben. Wir hatten ja vorhin mit Jens auch das Thema Standard versus gerade so Soft Skills wie Authentizität, Empathie und vielleicht auch ganz viel Herzblut bei dem, was man macht. Würdest du sagen, du brauchst da eine gewisse Balance oder sagst du, naja, eine gewisse Professionalität sollte da schon herrschen. Wenn ich dann jetzt nicht das zweite, dritte Lächeln erhalte, kann ich das so ein bisschen für mich verhackstücken? Oder sagst du, wenn der Service nicht gut ist, aber der Kellner mich nicht anlächelt zum Beispiel oder ich an der Rezeption dann doch nochmal 2, 3 nette persönliche Fragen gestellt habe, um gut ins Gespräch reinzukommen, wo würdest du da quasi den Fokus drauf bei dir legen?
Also ich finde auf jeden Fall, dass ein Gastgeber persönlich und echt sein sollte. Also ich liebe es einfach so, persönliche Gespräche mit jemandem zu führen. Aber trotzdem darf die Professionalität und der Service natürlich nicht fehlen und nicht außen vor stehen. Ich glaube, dass Gastfreundschaft genau einfach dann entsteht, wenn so dieses Zusammenspiel von Herzlichkeit und Kompetenz funktioniert. Ich meine, wenn ich hübsch angelächelt werde, aber der Service absolut grottenschlecht ist und ich, keine Ahnung, in einem Hotel in einem schmutzigen Bett schlafen muss, dann bin ich auch nicht happy. Also ich glaube,
wäre ich auch nicht. Und ich bin nicht Gen Z.
Ja, ich glaube, das ist einfach dieses Zusammenspiel.
Und wenn du jetzt zum Beispiel Gast in einem Hotel bist, du warst ja auch vor kurzem in Italien im Urlaub, was sind so die besonderen Momente, die dir am Ende des Tages aus deinem Gesamtaufenthalt wirklich in Erinnerung bleiben? Also wenn du das vielleicht so in 3 Wörtern zusammenfassen müsstest, was ist da so bei dir hängen geblieben, außer das tolle Wetter, was da vor Ort herrscht?
Das Wetter, der Strand. Nee, ich glaube, auch hier ist es wieder dieses Persönliche und Individuelle. Was bei mir in Italien wirklich ein großer Punkt war, war, dass ich vegan bin und die da wirklich alles getan haben, damit ich irgendwie was zu essen bekomme. Und die sind auf alle extra Wünsche eingegangen. Und dieses Individuelle, Persönliche. Und ich finde, vor allem in Italien ist das sehr krass ausgeprägt, dieses ganz Nahbare und Familiäre. Ich finde, das macht einen sehr, sehr großen Unterschied. Und ich glaube, das ist in jedem Bereich so. Ich musste gerade irgendwie dran denken, in meinem Lieblingscafé, wo ich immer mit meiner besten Freundin hingehe, da lächelt uns der Barista immer so mit einem ganz breiten Lächeln an, wenn wir reinkommen und wünscht uns, wenn er uns den Kaffee bringt, immer viel Spaß. Und ich weiß nicht, das hat irgendwie so ein gewisses Extra und ich glaube, dieses gewisse Extra macht es in jeder Situation, dass man einfach das Erlebnis in Erinnerung behält und das ist natürlich das Gleiche für einen Hotelaufenthalt.
Auch am Ende des Tages auch zu gucken, was kann man tun? Ne? Ja. Also wie kann man dem Gast am Ende des Tages wirklich einen tollen Aufenthalt bereiten und vielleicht auch in unschönen Momenten, wie wir es ja auch von Jens gehört haben, mit der Torte, die vielleicht kurz umkippt und man da doch tatsächlich die Möglichkeit hat, durch interne Manpower da sofort eine neue Torte zu kreieren, um halt wirklich den Moment nicht zu verderben. Also da wirklich zu schauen, wie man das Beste aus einer Situation machen kann und auch hier wieder zuhören, gucken und nicht wirklich einfach Dinge ablassen. Ja. Das kann tatsächlich dann der Key-Moment sein, an den man sich sehr, sehr gerne erinnert.
Auf jeden Fall.
Und abschließend, Minu, wir gehen ja immer davon aus, Gen Z, die denken alles anders, die haben andere Erwartungshaltungen. Wenn ich ehrlich sein soll, ich habe da so ein bisschen aktuell jetzt bei unserem Thema heute, was macht eigentlich einen perfekten Gastgeber aus? Ich habe es auf jeden Fall so rausgehört, dass wir vielleicht gar nicht so unterschiedliche Erwartungen an einen Gastgeber haben. Es hätte ja auch genauso gut sein können, dass du sagst, ich brauche auch gar keinen echten Gastgeber. Also ein echter Mensch ist mir vielleicht auch gar nicht wichtig, sondern solange die digitalen Prozesse gut laufen, ist das für mich schon auch Gastgebertum.
Ja, ich glaube, meine Generation ist einfach sehr viel entspannter, was das Thema angeht. Ich habe schon häufig erlebt, dass ich mit meinen Eltern unterwegs war. Wenn wir jetzt im Hotel waren, war ich die Erste, die die QR-Codes gescannt hat und gesagt hat, oh mein Gott, wie cool, die haben auch eine digitale Gästemappe. Also natürlich, ich bin da komplett im Thema drin, aber ich glaube, dass meine Generation da mit einer sehr viel größeren Offenheit hergeht und auch viel experimentierfreudiger ist. Zum Beispiel auch, wenn du in ein Restaurant gehst, habe ich schon häufig erlebt, dass so Gleichaltrige sich irgendwie freuen, wenn man übers Handy bestellen kann. Meine Eltern hassen das. Ich glaube, dass meine Generation einfach mit einem sehr viel offeneren Mindset an digitale Tools und KI rangeht, als vielleicht die Generation davor.
Das wäre ja dann meine, wenn ich das so... Also ich gehe auch so auf den
Rennen. Du bist doch im Herzen auch Gen Z, Sarah.
Danke dir. Und vielleicht nochmal tatsächlich ein Punkt, der mir gerade einfällt. Wir hatten ja auch über das Thema, um zurückzukehren nochmal zum Stadtbild auch Hamburg, wir haben auch über das Thema gesprochen, inwieweit wird Kultur zum Beispiel oder andere Angebote direkt in Betrieben und in der Hospitality aufgenommen, also eine gewisse auch Storyline created, um Stadt einfach und Betrieb zusammenzubringen. Ist dir sowas wichtig, wenn du zum Beispiel in einem Hotel unterkommst, dass du sagst, ich möchte schon wissen, was die Marke ausmacht und dass die im Grunde um da, wo ich bin, die Nachbarschaft zusammenbringt mit dem Angebot. Also wenn ich zum Beispiel jetzt an uns denke und die Marken, die wir bei uns im Marketing auch betreuen und im Betrieb, zum Beispiel das Foothaus in Winterhude, das steht ja am Ende des Tages auch dafür, dass man im Grunde genommen nicht nur Hotel ist oder Apartment-Hotel, sondern halt auch wirklich die Nachbarschaft zusammenbringt in den ganzen Outlets, die man hat. Also nicht nur Gast ist welcome, sondern auch alle Nachbarn sind welcome und kommt zusammen und lasst uns zusammen die direkte Umgebung erleben. Sagst du, das ist dir wichtig als Gen Z oder sagst du, ach du, solange das Hotel gut aussieht und einen guten Kaffee mir anbietet, ist alles gut?
Also natürlich liegt der Fokus darauf, dass das Hotel an sich gut ist. Aber ich finde es trotzdem sehr cool, wenn ich schon Städtetrip mache, dass ich auch das Rundum-Feeling habe. Ich hatte das jetzt, dass ich in Amsterdam war und das Hotel war so emotionslos und so kühl und trocken, dass man da hingekommen ist. Und ja, es war sauber, es war alles da, was man wollte. Aber trotzdem hat der Charme gefehlt. Und ich finde, so ein Rundum-Paket macht doch schon irgendwie einen Unterschied. Und wie du gesagt hast, ich finde, das Hotel ist ein cooles Beispiel. Da kommst du in das Haus rein und es ist einfach Winterhude eingepackt in ein Hotel. Und ich finde das sehr cool und ich finde das schon ausschlaggebend.
Sehr gut. Vielen Dank.
Danke auch.
Das heißt, Gen Z, ich fühle mich gar nicht so weit weg von der Gen Z, muss ich sagen, wenn ich mir das hier so alles anhöre. Vielen Dank.
So, und dann kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, und zwar The Big Three. Hier besprechen wir einfach nochmal die drei wichtigsten Punkte der Folge und fassen diese einmal kompakt zusammen, damit wir die alle auf jeden Fall im Kopf behalten. Und ich würde direkt mit der ersten These starten, und zwar, dass Städte wie Hamburg einfach das Bild von Gastfreundschaft maßgeblich prägen und Aspekte wie Stadtteile, Kultur und Atmosphäre die Gästeerfahrung komplett beeinflussen. Wir können also sagen, dass die Umgebung und die Kultur der Stadt entscheidend für die Gästeerfahrung sind und das Stadtbild mit dem Gastgebertum einhergeht. Und in dem Zuge können wir auch sagen, dass unterschiedliche Stadtteile auch unterschiedliche Erwartungen an Service und Atmosphäre haben und man sich so individuell auf die Anforderungen der Gäste anpassen muss.
Zweiter Key Takeaway: Ein guter Gastgeber sollte sich definitiv flexibel an veränderte Lebensstile anpassen und dementsprechend auch an urbane Trends. Denn in der Zeit, wo es immer mehr Zielgruppen gibt, der ganze Anspruch an Hotellerie und Gastronomie diverser wird, ist natürlich Flexibilität gar nicht mehr wegzudenken. Um das dementsprechend auch erfüllen zu können und auch den Gästenwünschen entgegenkommen zu können, muss man dementsprechend auch sehr, sehr gut hinhören. Wir hatten es ja auch gerade mit Jens, der auch ganz klar sagt, bei sich im Daily Business, Gästefeedback ist da nicht mehr wegzudenken, um am Ende des Tages auch den Service und das Angebot zu verbessern. Das heißt, gerade in unserer Branche, Hospitality und Gastro, ist Gästefeedback ein Key Takeaway, was man definitiv nicht vernachlässigen sollte. Und Thema Flexibilität erfordert natürlich auch Flexibilität im Thema, wie bilden wir eigentlich unsere Arbeitskräfte in der Zukunft aus? Denn das, was aktuell kein Standard mehr ist und auch weiterhin Standard auch schwierig beschrieben wird in einer Welt, die sich stetig weiterentwickelt, erfordert natürlich dahingehend, dass wir auch Berufsbilder vielleicht anders angehen, die zukünftige Arbeitskraft auch einfach anders ausbilden. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall angreifen. Jens hat es auch gesagt, wir haben eine gute, solide Basis, aber die Entwicklung bleibt ja nicht stehen. Dementsprechend müssen wir da dranbleiben und angreifen.
Und die letzte These unserer Folge ist, dass es einfach keine universelle Definition für einen perfekten Gastgeber gibt. Das ist einfach komplett kontextabhängig und so facettenreich. Man kann zwar sagen, dass ein guter Gastgeber professionelle Standards mit der persönlichen Empathie kombiniert, aber wie wir ja gerade im Gespräch mit Jens gesehen haben, gibt es branchenspezifische Unterschiede, die so maßgeblich sind, dass sie den Begriff Gastfreundschaft einfach so individuell prägen, dass sich ein perfekter Gastgeber gar nicht festmachen lässt. Und in dem Zuge kann man auch noch hinzufügen, dass die Technologie eine sehr, sehr große Rolle spielt, was das Gastgebertum angeht, aber vermutlich nie die menschliche Komponente ersetzen wird und die Persönlichkeit immer im Vordergrund stehen wird.
Das kleine Lächeln am Ende des Tages zaubern, das ist doch das, was wir am Ende des Tages auch wirklich wollen.
Auf jeden Fall.
Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Zu der perfekte Gastgeber, gibt es den denn eigentlich überhaupt?
Vielen, vielen Dank an dich, Jens,
ja, gerne,
dass du uns so einen Einblick ins Gastgebersein und in die Hamburger Gastronomie gegeben hast.
Genau, und danke auch an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die eingeschaltet haben und fleißig auch alle Insights eingesogen haben und das jetzt sofort alles umsetzen möchten.
Ja, sehr gut.
Bestimmt.
Genau, und wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie sehr gerne mit jedem, die ihr kennt. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, Bewertungen, jegliche Art von Nachrichten über unsere Social-Media-Kanäle. Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Seid auch gern beim nächsten Mal wieder dabei. Dann tauchen wir ein in das Thema KI und Hospitality mit unserer nächsten Gästin Dr. Nicole Hinrichs der EHL Business Hospitality School. Und bis dahin.
Genau, wir freuen uns, wenn ihr euch wieder mitbringt.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.